Salzburger Nachtstudio.
Also bei Bourdieu ist es sozusagen der Habitus der Herkunftsfamilie und der verschiedenen Erfahrungen, die sich dann ablagern, auch körperlich regelrecht sie in den Leib einschreiben. Wir haben das ja quasi richtig im Fleisch. Das ist ja kein reines mentales Konzept, sondern wir können aus diesem Korsett, Verhaltenskorsett, ja gar nicht raus.
Feinste Unterschiede. Das Denken des Soziologen Pierre Bourdieu. Eine Sendung von Michael Reitz.
In der britischen Castingshow Britain's Got Talent trat 2007 ein gewisser Paul Potts mit einer ungewöhnlichen Darbietung auf. Statt eines Pop- oder Rocksongs sang er die Arie Nessun Dorma aus Puccinis Oper Turandot. Seine Interpretation ging nicht nur der Jury zu Herzen. Nach dem Gewinn des Wettbewerbs bekam der 1970 geborene Paul Potts einen Plattenvertrag und wurde innerhalb kürzester Zeit steinreich. Was zu seinem Aufstieg beitrug, war das spekulatäre Narrativ, das sich rasch um seine Person bildete. Vater Busfahrer, Mutter Supermarktkassiererin, Sohn erobert die Hochkultur. Für Paul Potts sozialen Aufstieg sorgte ein Urteil, das von einem bestimmten Milieu erzeugt und von anderen reproduziert wurde. Es war weder geschmackssicher noch besonders differenziert. Professionelle Musikkritiker wiesen darauf hin, dass Paul Potts bei allem Mut, den er mit seinem Auftritt bewiesen hatte, ein eher mittelmäßiger Künstler sei. Während des Singens verbrauchte er zu viel Kraft, zudem sang er den Text falsch. Hinzu kam, dass er alles andere als ein kulturell unterbelichteter Underdog war. Er hatte ein Philosophiestudium und eine klassische Gesangausbildung absolviert. Am Beispiel dieses britischen Shootingstars lassen sich die Kernpunkte einer der einflussreichsten soziologischen Theorien des 20. Jahrhunderts verdeutlichen. Das Habituskonzept und das der hochkomplexen Differenzierungen, die der französische Philosoph und Soziologe Pierre Bourdieu entwickelte. Aus der Fülle der Veröffentlichungen des 1930 geborenen Bourdieu sticht vor allem ein 1979 erschienenes Buch heraus. Es trägt den Titel »Die feinen Unterschiede – Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft«. Bis heute gilt es als Klassiker der Analyse und Beschreibung moderner Gesellschaften. Dort heißt es:
Das hier vorgelegte Modell der Wechselbeziehungen zweier Räume, dem der ökonomisch-sozialen Bedingungen und dem der Lebensstile, scheint mir über den partikularen Fall hinaus Geltung zu besitzen. Und zwar für alle geschichteten Gesellschaften, selbst wenn das System der Unterscheidungsmerkmale, durch die sich soziale Unterschiede äußern oder verraten, ein je nach Epoche und Gesellschaft anderes ist.
Galt in der Soziologie lange Zeit das Klassen- oder Schichtenmodell, das die Gesellschaft rein ökonomisch zwischen Unter-, Mittel- und Oberklasse unterschied, so modifizierte Bourdieu dieses Schema durch eine Öffnung zur Kultur. Es ist nicht nur das ökonomische Kapital, das die Stellung eines Menschen in der Gesellschaft ausmacht, sondern auch das Kulturelle. Markus Schröer, Professor für Allgemeine Soziologie in Marburg, erläutert:
Ich kann mich plötzlich kulturellen Phänomenen zuwenden, ohne meinen zu müssen, dass ich jetzt im Ideenhimmel verschwinde, was nichts mehr mit empirischer sozialer Wirklichkeit zu tun hat. Also dieser Nachweis zu sagen, auch jedes Bild, was ich mir kaufe, jede Sportart, die ich wähle, was ich bevorzuge, wenn ich essen gehe oder ob ich überhaupt essen gehe, nicht nur, ob ich ins Theater gehe, sondern in welches Theater gehe, in welche Aufführung, welche Regisseure ich bevorzuge, dass das alles keine privaten, geschmäcklerischen Entscheidungen sind, sondern tatsächlich etwas damit zu tun haben, herkunftsbedingt sind und etwas damit zu tun haben, welches Kapital ich angehäuft habe.
Jeder Mensch, so Pierre Bourdieu, versuche deshalb nicht nur wirtschaftlich aufzusteigen, sondern auch durch die Aneignung kulturellen Wissens und kultureller Kompetenz. Knapp zwei Jahrzehnte nach dem Erscheinen der feinen Unterschiede sagte Pierre Bourdieu in einem Interview:
Im Grunde geht es mir in diesem Buch darum, die herkömmliche Vorstellung von Klasse außer Kraft zu setzen, statt sie zu stärken. Mein Versuch geht dahin zu zeigen, dass zwischen der Position, die der Einzelne innerhalb eines gesellschaftlichen Raumes einnimmt, und seinem Lebensstil ein Zusammenhang besteht.
Pierre Bourdieu hatte damit eine soziologische Betrachtungsweise geschaffen, die zur Beschreibung alltäglicher Interaktionen taugte. Zumindest für die Zeit, in der das Buch Die feinen Unterschiede erschien. Markus Schröer nennt Beispiele hierfür.
Das ist ja, glaube ich, etwas, was man bei Bourdieu bewahren kann an seiner Brille, dass man sagt, also ich kann ja nach wie vor hingucken und sagen, was verrät mir das jeweilige Verhalten über denjenigen, der mir da gegenüber sitzt? Wie verrät der sich selber aufgrund seiner Kaufentscheidung, aufgrund seiner Vorlieben für Essen, Trinken und so weiter? Ohne, dass ich das noch nach wie vor, und ich glaube, daran würde es eben hapern, 1:1 zuordnen kann zu ganz bestimmten Klassen, die ich unterscheiden kann in oben, Mitte und unten. Das ist bei ihm ja auch schon der soziale Raum sehr viel differenzierter aufgestellt. Das ist ja nicht nur so rein hierarchisch. Da gibt es auch eine Zeitachse dabei. Aber er hat dazu geneigt, das eben noch sehr stark vorauszusetzen, dass ich daran bestimmte Klassenzugehörigkeiten erkennen kann. Die kann ich heute nicht mehr erkennen, aber vielleicht erkenne ich andere Zugehörigkeiten.
Pierre Bourdieu analysierte eine bestimmte soziale Formation zu einer bestimmten Zeit. Die französische Gesellschaft während der 1970er und 80er Jahre. In ihr waren, anders als in Österreich oder Deutschland, die Klassenverhältnisse starr und damit die Aufstiegschancen für nicht so privilegierte Schichten ausgesprochen beschränkt. Wer als Arbeiterkind auf die Welt kam, ging mit großer Wahrscheinlichkeit nicht als Millionär in die Wirtschaftsgeschichte ein. Ebenfalls nahezu ausgeschlossen war für ihn die Beschäftigung mit kulturellen Gütern, Literatur, klassischer Musik oder Kunst. Die Verhältnisse waren determinierter und bei weitem nicht so flexibel wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Heutige Lebensstile ergeben sich nicht mehr aus der objektiven Lage im sozialen Gefüge. Stattdessen stehen Milieus gleichgültig und unbestimmt nebeneinander. Der Wiener Philosoph Konrad Paul Liessmann spricht hier von einer Multi-Optionsgesellschaft. In ihr sind lange Bindungen an Lebenspartner, Wohngegenden oder politische Optionen nicht mehr vorhanden. Es gibt, so Liessmann, keine einheitlichen Milieus mehr und somit auch keine Einheit der Interessenslagen. Jugendlichen in der Ausbildung wird empfohlen, sich mit der Tatsache anzufreunden, dass sie in ihrem Leben mit einem Beruf nicht auskommen werden. Das ist auch möglich geworden, da es heute wesentlich einfacher ist, die Milieus zu wechseln. Spektakulär ist es nicht. Es ist das Erfordernis eines wirtschaftlichen Systems, das auf die optimale und vollständige Verwertbarkeit aller Ressourcen ausgerichtet ist. Das bedeutet, wir haben in sehr vielen Bereichen wesentlich mehr Wahlmöglichkeiten als vor 30 Jahren. Das ändert jedoch nichts an der Nützlichkeit der Beschreibungen und Analysen, die Pierre Bourdieu angestoßen hat. So sieht es jedenfalls der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker an der Universität Linz, Gerhard Fröhlich. Er hat ein umfangreiches Handbuch zur Theorie Pierre Bourdieus herausgegeben.
Zur Multioptionsgesellschaft habe ich ein Erlebnis aus Hannover. Da gibt's oder gab's zumindest ein relativ gutes Kaufhaus mit einem ganz gediegenen Keller für Luxusernährung. Und da habe ich zwei Chefsekretärinnen erbittert diskutieren gehört, ob man zu einer Party Mum Dry oder Mum Extra Dry mitnehmen müsse. Also ob man sich mit einem Dry Sack blamieren würde. Und da ist mir gekommen, dass das wirklich ein Problem von Aufsteigerinnen ist. Ein richtiger Oberschichtangehörige schaut im Keller nach, welchen Rothschild etc. er von seinem Vater oder Großvater geerbt hat und nimmt da ein Fläschchen mit. Das heißt, die Multioptionsgesellschaft, das klingt nach Freiheit, aber das heißt ja in Wahrheit Stress, sich ständig entscheiden müssen, hinter die Entscheidungen bereuen.
Was die feinen Unterschiede nicht nur beim soziologischen Fachpublikum zu einem Renner machte, war seine Mischung aus Theorie und einer Fülle von Alltagsbeobachtungen. Pierre Bourdieu ging 1979 davon aus, dass in den modernen Industriegesellschaften die traditionelle Zugehörigkeit zu einer Klasse oder Schicht zwar noch existiert, dass sie aber nicht mehr nur durch die ökonomische Position eines Menschen gekennzeichnet sei. Darin liegt der fundamentale Unterschied seiner Theorie zu allen vorangegangenen soziologischen Beschreibungsansätzen. Soziale Ungleichheit entstehe nicht nur dadurch, dass manche viel und andere wenig haben, erläutert Markus Schröer von der Universität Marburg.
Es ist nicht nur Geld, was mir das ermöglicht, sondern es ist eben auch ein bestimmtes, das, was er kulturelles Kapital nennt. bestimmte eingeübte Zugangsmöglichkeiten zu kulturellen Produkten. Ja, und genau das ist ja ein Teil dessen, was die Reproduktion der Gesellschaft ausmacht, was in der Schule vermittelt werden soll, wo gerade Deutschland immer wieder aufs Neue eigentlich gesagt wird, dass wir das nur äußerst schlecht hinkriegen, diese herkunftsbezogenen Kapitalausstattungen zu verbessern, wenn man es nicht schon herkunftsmäßig mit auf den Weg bekommen hat. Ja, dann haben wir ganz schlechte Karten, aber das ist sozusagen sein Angebot zu sagen, kulturelles Kapital wird genauso gehandelt, wird genauso drum gekämpft, muss genauso angereichert werden und aufgebaut werden wie ökonomisches Kapital auch, sonst habe ich in keiner Gesellschaft irgendeine Chance.
Vier Kapitalsorten macht Bourdieu für die Aufteilung der Gesellschaft in Klassen aus. Ökonomisches Kapital, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital, jeweils auch an Unterschiede in Geschmack und Lebensstil gebunden. Der springende Punkt ist dabei, dass diese unterschiedlichen Kapitalformen miteinander korrespondieren können. So kann zum Beispiel ein Milliardär sein ökonomisches Kapital für Sponsoring- und Charity-Projekte einsetzen, um damit symbolisches Kapital zu erwerben, das ihm in der Gesellschaft ein besseres Image verschafft. Was jedoch auch im Bereich des Möglichen liegen kann, beschreibt der Berliner Soziologe Hans-Peter Müller.
Wenn ich Millionär bin und gern gut esse und trinke, dann werde ich mich darum kümmern und werde alles, was in dem Bereich ist, werde ich der größte Spezialist unter der Sonne. Aber wenn meine Eltern, weil sie auch schon Millionäre waren, nichts gelesen haben und sich nicht für Theater, Musik oder Kunst interessiert haben, dann wird mich das auch nicht interessieren. Warum sollte mich das plötzlich interessieren?
Ein Arbeiter oder Angestellter könnte jedoch auf die Idee kommen, dass sich auch die Anhäufung kulturellen Kapitals lohnt. Beispielsweise dadurch, dass er viel liest, eine Fremdsprache spricht, eine Matura hat oder sich in Kunststilen auskennt. Nach Pierre Bourdieu hat er dadurch die Möglichkeit, seinen sozialen Status zumindest ein wenig zu verbessern. Gleichzeitig macht er sich keine Illusionen darüber, dass beispielsweise ein literaturbeflissener Schüler vom Bildungssystem auch als solcher wahrgenommen wird. Hans-Peter Müller meint dazu:
Lehrerurteile sind nicht vorurteilsfrei, sondern es führt immer dazu, dass diejenigen, die ohnehin von ihrer sozialen Herkunft her, vom Elternhaus her bevorteilt sind, dass sie in der Schule weiter bevorteilt sind. Deshalb heißt eben sein erstes Buch auch Les Héritiers, die Erben. Sie erben im Grunde genommen den Status ihrer Eltern und Schulen und Universitäten, Bildungsinstitutionen helfen dabei mit.
Pierre Bourdieu führte eine mehrdimensionale Sichtweise der Gesellschaftsstruktur ein, die gelesen werden konnte wie ein räumliches Modell, das man sich wie ein Kreuz vorstellen kann. Auf der einen Seite der Längsachse befindet sich das kulturelle, auf der anderen das ökonomische Kapital. An der oberen Seite des Kreuzes ist die Oberklasse mit hohem Anteil an beiden Kapitalarten. Am unteren Ende sind die Unterschichten mit entsprechend weniger Partizipation an Geld und kulturellem Wissen, dazwischen die Mittelklasse. Der Sozialwissenschaftler Franz Schultheiß an der Universität St. Gallen war langjähriger Mitarbeiter Pierre Bourdieus. Franz Schultheiß ist Präsident der Bourdieu-Stiftung und beschreibt, welche Forschungen den feinen Unterschieden zugrunde lagen.
Es ist so, dieses zweidimensionale Modell von Bourdieu, der Kapitalverteilung, das für ihn die Grundsozialstruktur ist, die Hintergrundfolie, die ist jetzt nicht so entstanden, dass er sagte, ich gehe jetzt mal hin und teile die Berufe in die Quadranten, sondern anhand empirischer Studien mit repräsentativen Befragungen der Bevölkerung Frankreichs über das INSEE, Bourdieu hat immer mit dem Statistischen Amt Frankreich zusammengearbeitet, da hatte er einfach 2000 Befragte, die ihre jeweiligen Lieblingsfilme oder die Lieblingsmusiker und so weiter darstellten. Und dann kommt die Korrespondenzanalyse ins Spiel, ein statistisches Verfahren, mit dem dann die Verteilung dieser Aussagen je nach Beruf aufgezeigt wird.
Die feinen Unterschiede, die Bourdieu herausarbeitet, kommen also durch die Positionierungen zustande, die die gesellschaftlichen Akteure in diesem Raum einnehmen. Die Tochter aus einfachen Verhältnissen kann durch ihr Medizinstudium wirtschaftlich aufsteigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass das auf der kulturellen Ebene ebenfalls geschieht. Anders der ebenfalls medizinstudierende Sohn einer Familie, die seit Generationen aus Akademikern besteht, die über eine große Bibliothek verfügt und regelmäßig Theater- und Konzertaufführungen besucht. Ihm wird es leichter fallen, über beide Kapitalsorten zu verfügen.
Dann sieht man, dass die Sängerin Petulia Clark auf der Seite der Handwerksberufe und kleinen Angestellten ist. Und das wohltemperierte Klavier in dem Quadranten, wo ich Universitätsprofessoren und Ärzte finde. Ja? Und so entsteht dieses Bild der Gesellschaft, empirisch fundiert und nicht einfach als Kopfgeburt eines Soziologen. Ja? Und jetzt kann man dann sagen, was verschiebt sich? Diese Verteilung ist niemals einfach statisch. Sie entwickelt sich weiter. Es gibt heute Berufe durch die Digitalisierung, von denen wusste man vor 20 Jahren noch nichts. Ja? Und es gibt auch Verschiebungen durch die neu auftretenden ökonomischen Eliten in der Finanzwirtschaft. Ja? Dann rutscht eben der Professor oder der Arzt in den Rankings der höchst anerkannten, prestigereichsten Berufe um ein paar Stufen runter. Ja? Und das wird auch weiter so gehen.
Das Schreckensetikett Prekariat könne jedem per Zeitvertrag verpflichteten Universitätslehrer ebenso drohen wie dem Architekten, der keine Aufträge mehr bekommt, weil die Kommunen pleite gehen. Besonders bedrohlich stellt sich mittlerweile die Situation im Medienbereich dar. Private Sendeanstalten vergeben nur noch projektbezogene Honorarverträge. Scheitern Serie oder Spielshow, stehen auch Regisseure und Kameraleute auf der Straße. Hinzu kommt, so Franz Schultheiß,
jetzt durch die Digitalisierung werden wir unglaubliche Umschichtungen in der Gesellschaft erleben und werden dann mal sehen, wie viele rutschen und wie viele aufsteigen. Aber dass dann immer noch diese Grundstruktur der Verteilung von ökonomischem kulturellem Kapital weiter wirksam bleibt, davon bin ich überzeugt.
Eine Rolle wird dabei aber weiterhin das soziale Kapital spielen. Beziehungen, gegenseitige Verpflichtungen oder gemeinsame Vereine und Clubs wie Rotarier oder Freimaurer. Pierre Bourdieu schreibt:
Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen des gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind. Es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen.
Diese hochdifferenzierte Betrachtungsweise diente Pierre Bourdieu jedoch nicht nur dazu, eine Gesellschaft zu beschreiben. Sie ist auch eine Art Erneuerungsprogramm für die Wissenschaft der Soziologie Ende des 20. Jahrhunderts. Die drohte nämlich nach Ansicht Pierre Bourdieus zu einem bloßen Beschreibungsarsenal zu verkommen, in dem nur noch Werkzeuge gesammelt werden, die irgendwann vielleicht einmal gebraucht werden könnten. Demgegenüber nahm Pierre Bourdieu eine geradezu rebellische Haltung ein, wie Markus Schröer erläutert.
Pierre Bourdieu hat ja diese wunderbare Formulierung, dass die Soziologie eine störende und verstörende Wissenschaft sei. Und das heißt eigentlich, dass er davon ausgeht, man kann Soziologie nicht betreiben, ohne selber aufgeklärt zu werden über Zusammenhänge, wo man hinterher vielleicht sagen könnte, das so genau wollte man es gar nicht wissen.
Das gilt nicht nur für den Schreibzeitpunkt des Buches »Die feinen Unterschiede«. Denn, so Markus Schröer, für schablonenhafte Zuordnungen ist gerade die heutige Welt zu komplex geworden. Nicht nur dadurch, wie materieller Reichtum im Unterschied zu früheren Epochen erworben werden kann, sondern auch dadurch, dass sich das Vermögen eines Menschen nicht mehr unbedingt in seinem Lebensstil niederschlagen muss. Ein Beispiel dazu. Der Millionärserbe, dessen Vater durch einen gelungenen Börsencoup oder eine zündende Geschäftsidee plötzlich zu Wohlstand gekommen war, liest nur Krimis, liebt die Musik von André Rieu und besucht am liebsten das Boulevardtheater. Der Linzer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Gerhard Fröhlich sieht in diesen Unterscheidungskriterien einen enormen praktischen Nutzen. Sie helfen den materiell weniger begüterten, aber mit kulturellem Kapital versehenen Schichten, ihre Minderwertigkeitsgefühle abzubauen.
Für mich ist Bourdieu sehr hilfreich, weil er erstens einmal einem Durchschauen lehrt die Distanzierungsstrategie in der Oberschicht. Wenn man das alles durchschaut hat, dann hilft es, behaupte ich, es immunisiert ein bisschen. Und was ich natürlich meinen Studierenden schon sage: Sie sollten nicht versuchen, sich mit aller Gewalt anzupassen.
Laut Bourdieu hängt das Handeln eines sozialen Akteurs von dessen Position im sozialen Raum ab. Es gibt keine persönlichen Vorlieben, sie sind bestimmt durch die Position. Ein hoher Stellenwert kommt dabei dem Geschmack zu. In »Die feinen Unterschiede« heißt es dazu:
Geschmack klassifiziert, nicht zuletzt den, der die Klassifikation vornimmt. Die sozialen Subjekte, Klassifizierende, die sich durch ihre Klassifizierungen selbst klassifizieren, unterscheiden sich voneinander durch die Unterschiede, die sie zwischen schön und hässlich, fein und vulgär machen.
Geschmack bildet sich nach Pierre Bourdieu durch etwas, das er Habitus nennt. Dieser Habitus ist unveränderbar. Selbst bei den stärksten sozialen Aufstiegen sieht man einem Menschen immer noch an, aus welchem sozialen, salopp gesagt, Stall er kommt. Denn unabhängig davon, wie potent man als Unterschichtsmitglied finanziell ausgestattet sein mag, so Franz Schultheiß,
ist man mit etwas behaftet geblieben, was Bourdieu einen gespaltenen Habitus nennt. Ja, mit einem Bein ist man 3 Stufen höher, das andere ist unten geblieben und man macht einen Spagat. Ja, man gehört nicht mehr zu einem Herkunftsmilieu, das hat man verloren. Man redet nicht mehr wie die Leute daheim. Ja, man gehört aber auch nicht wirklich zu der Schicht, wo man glaubt, aufgestiegen zu sein, weil der unterschwellige Code, das reicht von Kleinigkeiten des Benehmens und der Selbstsicherheit, die die Leute haben, die da geboren waren. Ja? Unser eins muss ja das alles noch erlernen, Sekundärsozialisation machen.
In der im eigenen, zumeist komplizierten Sprache schreibt Pierre Bourdieu:
Der Geschmack ist die Grundlage alles dessen, was man hat, Personen und Sachen, wie dessen, was man für die anderen ist, dessen, womit man sich selbst einordnet und von den anderen eingeordnet wird. Die Geschmacksäußerungen und Neigungen sind die praktischen Bestätigungen einer unabwendbaren Differenz. Nicht zufällig behaupten sie sich dann, wenn sie sich rechtfertigen sollen, rein negativ, durch die Ablehnung und durch die Abhebung von anderen Geschmacksäußerungen.
Habitus, das ist die Gesamtheit unserer Gewohnheiten, Gästen, Vorlieben, die Art, wie wir uns kleiden, reden und bewegen, welche Musik wir hören und welche nicht. Das gilt auch für die geografischen Koordinaten, in denen wir uns bewegen, wie der Linzer Philosoph Gerhard Fröhlich erzählt.
Ich fürchte, den Habitus müsste man in die Mehrzahl setzen, zumindest bei vielen Menschen. Und ich bin ja auch laufend gependelt zwischen Norddeutschland und Österreich und hatte da 2 Betriebssysteme in mir eingebaut, die nach Kürze, aber halbe Stunde oder Stunde umgeschlagen sind.
Es besteht auch ein Zusammenhang zwischen dem Habitus und den sozialen Beziehungen, die sich Bourdieu zufolge nicht vermischen lassen. Die Gäste eines Schützenfestes werden nicht oder sehr selten auf einer Vernissage zu finden sein und umgekehrt. Auf beiden Seiten kommt es dabei aus unterschiedlichen Gründen zur gleichen Haltung. Das ist nichts für uns. Der Habitus prägt unseren Geschmack. Und der Geschmack bewirke, schreibt Bourdieu,
dass man hat, was man mag, weil man mag, was man hat.
Die soziale Welt funktioniert wie ein Spiel, bei dem jeder seine ihm von der Bank des Casinos ausgehändigten Chips einsetzt. Allen gemeinsam ist dabei der Kampf um Anerkennung, der Wille, als unterschiedlich und unterscheidbar wahrgenommen zu werden.
Mit der Investition in ein Spiel, mit seiner Besetzung und mit der Anerkennung, die der Wettbewerb mit den anderen bringen kann, bietet die soziale Welt den Menschen, was ihnen am meisten fehlt – eine Rechtfertigung ihrer Existenz.
Dies gilt vor allem für die unteren Schichten, für diejenigen, die aufsteigen wollen und denen es wichtig ist, nicht mehr als Lohnempfänger oder Kulturbanausen angesehen zu werden. Paul Potts wollte diesen Unterschied machen, was ihm in seinem Milieu auch auf bewundernswerte Weise gelang. Die gesellschaftliche Urteilskraft hat jedoch mehr als nur einen Gerichtshof. Wer erfolgreich an dem gesellschaftlichen Spiel teilnehmen will, muss nicht nur dessen Regeln kennen, sondern auch eine Antenne dafür haben, wie man sich selbst zu einem Original macht, mit Bourdieu gesagt ausdifferenziert, von allen Instanzen anerkannt wird. Eine besondere Note bekommt das in einem Setting, in dem Menschen sich darstellen wollen und auch müssen, weil sie einen Lebenspartner suchen. Der Bonner Soziologe Andreas Schmitz hat mit der Brille Pierre Bourdieus das moderne Phänomen der Online-Dating-Portale untersucht. Partnersuche per Internet. Er sagt:
Man kann eigentlich auf die gesamten Mittel, die uns Bourdieu zur Verfügung gestellt hat, bei der Analyse auch dieses modernen Phänomens zurückgreifen. Angefangen mit dem Konzept des Habitus, mit der Art und Weise, wie man sich inszeniert, wie man schreibt in dem Falle, welche Vorstellungen man hat davon, was interessant wirken könnte auf ein Profil, wie man quasi sein eigenes Leben stilisiert und das nach außen hin kommuniziert. Das sind alles im modernen Gewand, im neuen Licht quasi, Typen von Fragen und Perspektiven, die wir mit Bourdieu so auch schon in den feinen Unterschieden und zuvor auch schon in früheren Untersuchungen beobachten können und von denen wir da auch lernen konnten.
Wenn wir über die digitalen Partnerbörsen einen Menschen fürs Leben suchen, so Andreas Schmitz, gehen wir im Allgemeinen davon aus, dem Partnermarkt als Einzelperson gegenüberzustehen. Der oder die Suchende befindet sich eben nicht auf einer Party oder beim Heurigen in einer Weinstube, bei der die Chance besteht, eine andere Person kennenzulernen. Man sollte also annehmen, dass sich das Balzverhalten durch den fehlenden Sichtkontakt verändert, dass die Versuchung groß ist, eine Rolle zu spielen, die mit der tatsächlichen Person nichts zu tun hat. Die Beobachtungen des Soziologen Andreas Schmitz zeigen jedoch, dass sich in diesem Bereich durch das Internet nicht allzu viel verändert hat.
Faktisch stellt sich aus bourdieuischer Perspektive ziemlich deutlich und schnell dar, dass wir es da auch wiederum mit Gruppen zu tun haben, wenn nicht mit sozialen Klassen, je nach Präferenz der Formulierung, die auf bestimmte Arten und Weisen dieses Medium nutzen, die sich dahingehend unterscheiden, wie sie sich dort präsentieren und nicht zuletzt auch mit welchen Chancen sie dieses Medium betreten und am Ende auch mit welchen Erfolgen und auch Misserfolgen sie das Medium verlassen. Und genau diese Zusammenhänge und diese Beobachtungen fanden wir auch schon vor dem Internet.
Im Kern verbindet bei den Online-Dating-Portalen die meisten Suchenden ein romantisches Versprechen, nämlich dass ohne Ansehen der Person und der sozialen Herkunft, des erlernten und ausgeübten Berufes, des Sprach- und Bildungsniveaus, den Wunschpartner zu finden. Darüber hinaus könnte man mutmaßen, es beim Computerdaten mit einem komplett neuen Medium zu tun zu haben. Einem Medium nämlich, in dem Menschen frei wählen, selbstbestimmt sich präsentieren und vollkommen unabhängig entscheiden können, wem sie antworten und wem nicht. Das käme dem Ideal einer klassenlosen Gesellschaft ziemlich nahe. Die Professorin heiratet den Bauarbeiter, der Fabrikbesitzer die Kellnerin. Für Andreas Schmitz ist das allerdings eine Illusion.
Das absolute Gegenteil ist der Fall. Obwohl die Menschen dort die Möglichkeit haben, frei zu wählen, beobachten wir was im Ergebnis? Dass genau die sozialen Grenzen reproduziert werden, die wir auch aus der Offline-Welt traditionellerweise her kennen und beobachten können. Was relativ interessant ist, da zu Beginn der Forschung in der Soziologie auch häufig die Annahme vorlag, dass wir jetzt keine Strukturen mehr am Werk hätten und beobachten würden, weil wir haben also quasi nur noch das digitale Medium und Menschen mit ihren Präferenzen und könnten doch davon ausgehen, dass jetzt alles Mögliche strukturfreier auch resultiert, aber das bourdieuische Argument ist, dass die Menschen mit ihrem Habitus natürlich auch diesen digitalen Partnermarkt betreten. Dieser Habitus zeigt sich auch dahingehend, dass ganz systematisch geschrieben, geantwortet, kontaktiert wird, ganz systematisch auf diese Art und Weise Gruppen- und Klassenverhältnisse reproduziert werden.
Die Forschungen von Andreas Schmitz zeigen, es ist sogar so, dass die bourdieuischen Kriterien des Lebensstils und der Präsentation viel stärker in den Vordergrund treten, als dies offline der Fall ist. Das hängt damit zusammen, dass die Nutzer und Nutzerinnen von den Betreibern der Portale dazu angehalten werden, eigenschaftsbasiert zu wählen. Im Klartext, die Masse der potenziellen Partner und Partnerinnen ist viel zu groß und komplex, als dass man von sich selbst eine Art Breitband- oder Idealprofil ins Netz stellen könnte, um so die Trefferquote zu erhöhen. Bei Partnerbörsen entsteht die Resonanz jedoch nicht über verschwommene und unklare Darstellungen, sondern vielmehr über genaueste Angaben. Schließlich benutzt man diese Formate ja, um sich ein aufwendiges und am Ende vielleicht enttäuschendes Kennenlernen zu ersparen. Durch diese Vorauswahl, so Andreas Schmitz, entsteht eine paradoxe Situation. Beispielsweise gerät ein gut aussehender Mann in einem großstädtischen Club oder Restaurant nahezu automatisch in den weiblichen Fokus. Ausgestattet mit diesem Aufmerksamkeitsbonus wird er aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest eine Frau für sich interessieren können. Pierre Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang von einem gesellschaftlichen Spiel. Wir spielen, so Gerhard Fröhlich.
Wenn wir durchschauen können, wie Spiele funktionieren, dann können wir natürlich in die Spiele eingreifen. Das Erste ist einmal, wenn ich sehe, unter anderem ist Distanzierung leider wichtig, dann muss ich mich vielleicht manchmal etwas distanzierter verhalten und nicht ganz so leutselig, als ich es gewohnt bin. Das heißt, wenn wir wissen, wie die Spiele ablaufen, können wir uns natürlich ein bisschen wappnen, können wir ein bisschen trainieren und können mitmischen. Und vor allem glauben wir dann nicht mehr, ich bin schuld, ich bin unfähig und die anderen sind so großartig. Sondern man sieht es meist als symbolischen Bluff an, als Strategien und da kann man mitmischen, wenn man will.
In den Online-Portalen ist das etwas differenzierter. Denn hier muss ein Mann in einem ausgeklügelten Profiling genau beschreiben, mit wem es eine Frau zu tun bekommen könnte. So dürfte es ihm bei einer Körpergröße von 1,90 Meter und der Figur eines Boxers reichlich wenig nützen, wenn er kaum liest und eine Kulturjournalistin nach dem passenden Pendant für sich sucht. Er würde von vornherein aussortiert werden. Den Grund dafür sieht der Soziologe Markus Schröer in Bourdieus Habituskonzept beschrieben.
Also bei Bourdieu ist es sozusagen der Habitus der Herkunftsfamilie und der verschiedenen Erfahrungen, die sich dann ablagern, auch körperlich regelrecht in den Leib einschreiben. Wir haben das ja quasi richtig im Fleisch. Das ist ja kein reines mentales Konzept, sondern wir können aus diesem Korsett, Verhaltenskorsett ja gar nicht raus und uns befreien. Und ich glaube, das ist heute sehr schwer vorstellbar, dass man noch an den Verhaltensmaßnahmen und Mimiken der Gestik und so weiter tatsächlich noch Klassenzugehörigkeit ablesen kann.
Die computergestützte Partnerwahl hebelt die Habitus-Theorie Pierre Bourdieus nicht aus, sie verstärkt sie noch. Menschen mit bestimmten Lebensstilen suchen in den meisten Fällen nach Partnern, die ihnen in dieser Hinsicht ähnlich sind. Die Online-Portale fungieren hier wie ein digitaler Tanztee, mit einem Unterschied allerdings. Wer zu einem passt, wird nicht über Augenkontakt, ein Lächeln oder den richtigen Witz zur richtigen Zeit entschieden, sondern durch Algorithmen oder Ähnlichkeitsparameter. Ein vollkommen anderes Feld ist das der heute so beliebten Castings und Castingshows. Um auf der kulturellen Ebene etwas beurteilen zu können, so sieht es jedenfalls Bourdieu, muss man Vergleichsmöglichkeiten haben. In seinem Buch »Praktische Vernunft zur Theorie des Handelns«, das 1994, 8 Jahre vor seinem Tod erschien, schreibt Bourdieu:
Ein Unterschied wird nur dann zum sichtbaren, wahrnehmbaren, nicht indifferenten, sozial relevanten Unterschied, wenn er von jemandem wahrgenommen wird, der in der Lage ist, einen Unterschied zu machen, weil er selbst in den betreffenden Raum gehört und weil er über die Wahrnehmungskategorien verfügt, die Klassifizierungsschemata, den Geschmack, die es ihm erlauben, zu unterscheiden zwischen einem bunten Bildchen und einem Gemälde oder zwischen Van Gogh und Gauguin.
Hier drängen sich Zweifel und Kritik auf. Es ist Pierre Bourdieu oft vorgeworfen worden, dass die von ihm als Habitus bezeichnete Verknüpfung von Individuum und Gesellschaft nur behauptet sei und nicht nachgewiesen werden könne. Zudem sei dieses Konzept der Gesellschaft fatalistisch und deterministisch. Und in der Tat klingt dieses aus dem Jahr 1979 stammende Deutungsangebot manchmal wie eine Theorie, in der lebende Menschen nicht vorkommen. In den heutigen Castingshows, die angeblich nach einem Superstar oder dem Topmodel der Zukunft suchen, kommen real existierende Menschen vor, die davon zu träumen scheinen, mit einem Schlag berühmt zu werden und Anerkennung zu bekommen, unter Umgehung des normalen schulischen Weges, so Hans-Peter Müller.
In dem Moment, wo Bildung und das Wissen sozusagen Kultur, Literatur, Philosophie nichts mehr zählt, sondern jeder sich zu einer Instant-Persönlichkeit aufgipfeln kann, ja, im Fernsehen oder so in diesen sozialen Medien, gucken sich diese ganzen Sternchen, die da kommen, irgendwie mit irgendeinem halbnackt ausgezogen und schon ist man berühmt, ja. Celebrity-Kultur nennen das die Amerikaner. Das ist ja bei uns mittlerweile auch so. Da braucht es keine Bildung mehr. Da muss man nur wissen, wie man ein Handy und ein Foto hochlädt und auf Facebook publiziert mehr nicht.
Die Frage drängt sich auf, ist das als ein Versuch zu sehen, mehrere Schritte der persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu überspringen? Ein Aufsteigen im Schnellverfahren? Der Soziologe Markus Schröer ist da skeptisch.
Die Stufen, die übersprungen werden sollen, sind ja gar nicht bewusst den Einzelnen, die da teilnehmen wollen, sondern die haben klar vor Augen ein Modell von Aufmerksamkeit, was sie haben wollen und was dann auch natürlich Geld abwerfen soll. Das ist ja selber nicht in den Köpfen, dass man sagt, also dadurch spare ich mir das Abi und so weiter. Ich glaube, so rational überlegt und entscheidungsfreudig ist man da gar nicht. Aber man hat natürlich sehr stark dieses Bedürfnis bezogen auf die entsprechenden Vorbilder, mit denen man konfrontiert wird, zu sagen, da will ich hin. So will ich auch, also wie Justin Bieber oder weiß ich nicht, was es für Beispiele gibt, zu sagen, das ist ein attraktiver Lebensstil, das ist eine attraktive Lebensform.
Eine der Definitionen, die Pierre Bourdieu seinem Habitus-Konzept gab, lautet:
Der Begriff Habitus bezeichnet im Grunde eine recht simple Sache. Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiß intuitiv, welches Verhalten dieser Person verwehrt ist. Mit anderen Worten, der Habitus ist ein System von Grenzen.
Folgte man der Annahme, dass der Habitus einer Person dieser etwas verwehrt, wären zahlreiche Phänomene, vor allem in der Populärkultur, überhaupt gar nicht erst möglich gewesen. Auch schon zum Zeitpunkt des Entstehens der feinen Unterschiede. Die Beatles beispielsweise waren Arbeitersöhne reinsten Wassers, mit allem, was man damit verbindet. Rüpelhaftes Benehmen, rauflustig und trinkfreudig. Was sie jedoch nicht daran hinderte, Mitte der 1960er Jahre die Kompositionslehren von Gustav Mahler und Karl-Heinz Stockhausen zu studieren und erfolgreich für ihre Songs zu adaptieren. Bei den Rolling Stones war es anders. Aus der Mittelklasse stammend, orientierten sie sich an dem Musikstil des Rhythm and Blues, der in den USA ursprünglich vor allem von den Unterschichten gespielt und gehört wurde. War der Zugang zu kulturellem Kapital für die Unterschicht und teilweise sogar für die Mittelschicht zur Zeit der Rolling Stones oder Beatles relativ schwierig, ergibt sich bei der soziologischen Betrachtung unserer heutigen Gesellschaften ein anderes Bild, so Franz Schultheis.
Dann stellen wir zum Beispiel fest, dass es einen starken Aufstiegstrend gibt in unseren Gesellschaften beim Zugang zu kulturellem Kapital. Wir haben jetzt in Deutschland mehr als 50% Abiturienten und zur Bourdieus Zeit waren es viel, viel weniger, auch in Frankreich. Insofern entwickelt sich eine Umstrukturierung der Gesamtgesellschaft und man könnte jetzt sagen, wir gehen in Richtung einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Das ist der Traum aus den 50er Jahren von Chelsky formuliert.
Der Trend in der zeitgenössischen Arbeitswelt geht zur Hyperspezialisierung. Schätzungen zufolge existieren in Österreich und Deutschland über 18.000 Studiengänge. Was heute die sichersten Aussichten auf einen lukrativen Job verspricht, kann bei Studierenden ein veritabler Flop sein. Universitäre Abschlüsse haben inflationäre Ausmaße angenommen. Das Damoklesschwert Arbeitswelt 4.0 schwebt über jedem Studienanfänger, dessen Mittelstandsarbeitsplatz bereits überflüssig geworden sein könnte, bevor er die Universität verlässt, so Franz Schultheis.
In Wirklichkeit haben wir es mit einem Phänomen zu tun, wo, wenn es Gruppen gibt, die sozial aufsteigen, also die Mittelschichten sich der Oberschicht nähern, die Codes der Distinktion, die feinen Unterschiede eben noch feiner werden, weil die elitären Gruppen sozusagen diese symbolischen Waffen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um knappe Ressourcen, und dazu gehört symbolisches Kapital, Reputation, Ruhm, Ehre, Anerkennung, dann ihre Waffen verfeinern und die Distinktion geht dann noch subtilere Kanäle. Sie verschwindet nicht.
Sportarten wie Golf oder Tennis waren vor 2 oder 3 Dekaden Bessergestellten vorbehalten. Kreuzfahrten mit Überseelinern stellten ein Luxusvergnügen dar. Dass das heute kaum noch der Fall ist, heißt jedoch nicht, dass die Differenzierungsmechanismen weggefallen wären, so Andreas Schmitz von der Universität Bonn.
Wir finden sehr viel Literatur und sehr viel Arbeiten, die irgendwie so nachweisen, dass zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, vielleicht der Golfsport popularisiert wurde oder mittlerweile alle Menschen auch mal gerne Klassik hören. Und man findet dann irgendwie dann das Argument, das sich daran anschließt, dass doch jetzt hier mit Bourdieu widerlegt sei, weil das ein anderes empirisches Ergebnis ist als das, was Bourdieu vielleicht einige Jahre zuvor gezeigt hat. Fakt ist aber, Theorie definiert nur den Blick, den wir anlegen. Ja? Und insofern muss die Habitus-Theorie zunächst einmal nicht erweitert werden, meiner Meinung nach.
Es ist eher so, der wohlhabende Golfer widmet sich seinem Handicap nicht mehr nur im heimischen Club, sondern reist dazu in ein Resort auf die Malediven oder Mauritius. Zuverlässig gesichert gegen den Kontakt mit dem Postangestellten, der ebenfalls diesem Sport nachgeht, so Franz Schultheis.
Man gleicht sich nicht einfach an, sondern es gibt dann andere Sportarten. Tennis ist out, kann ja heute jeder machen. Bestimmte Autos sind vulgär geworden, man geht woanders hin. Urlaubsorte werden gewechselt, wenn da plötzlich die eigene Putzfrau auftaucht und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind immer noch dieselben, nur die phänotypischen Ausdrucksformen, wie diese Strukturen sich dann an der Oberfläche in konkreten Lebensstilen äußern, das ändert sich permanent.
Die soziale Welt hat sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten so stark verändert wie kaum zuvor in einem solchen Zeitraum. Seit dem Siegeszug von Globalisierung und Neoliberalismus haben sich stringente Schichten oder Milieumodelle immer mehr aufgelöst. Heute existieren fast überall Hybridformen, Verflüssigungen. Es gibt nichts Festes mehr. Weder in den Beziehungen der Menschen zueinander, noch in den ökonomischen Verhältnissen. Wir leben in einer Welt, in der buchstäblich mit allem zu rechnen ist. Das historisch Neue und Einzigartige bei Pierre Bourdieu war die hohe Differenzierung, mit der er die Gesellschaft beschrieb. Seine Methode, feine Unterschiede zu machen, ist auch heute noch sinnvoll. Doch wie jeder Theoretiker und Kulturwissenschaftler musste er von einer gesellschaftlichen Struktur ausgehen, die er zu seiner Zeit vorfand. In der Schrift »Meditationen zur Kritik der scholastischen Vernunft« betonte Bourdieu 1997 für sein Habituskonzept den Aspekt des Wandels.
In Abhängigkeit von neuen Erfahrungen ändern sich die Habitus unaufhörlich. Die Dispositionen sind einer Art ständiger Revision unterworfen, die aber niemals radikal ist, da sie sich auf der Grundlage von Voraussetzungen vollzieht, die im früheren Zustand verankert sind. Sie zeichnen sich durch eine Verbindung von Beharren und Wechsel aus, die je nach Individuum und der im eigenen Flexibilität oder Rigidität schwankt.
Ausgangspunkt der Habitus-Theorie Pierre Bourdieus waren unter anderem die Romane von Gustave Flaubert und Honoré de Balzac. Bourdieu fand in diesen Klassikern der bürgerlichen französischen Literatur den sozialen Status ihrer Figuren hauptsächlich dadurch beschrieben, was sie essen und wie sie ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Dies, so Bourdieu, sei erstaunlicherweise niemals Gegenstand der Soziologie gewesen. Denn wie kein anderes Kriterium sei das Essen geeignet, den Punkt im sozialen Universum zu verorten, an dem sich das Individuum aufhält und aufhalten muss. Dementsprechend verlief bei Pierre Bourdieu die soziale Grenze zwischen Veuve Clicquot Champagner und Perlwein, Chateaubriand und Rotkohl mit Mettwurst. Aber, so der Soziologe Markus Schröer,
diejenigen, die, ich weiß nicht, heute 13, 14 sind, werden die mal noch ein Erlebnis davon haben, in ein Restaurant zu gehen, wo sie das Gefühl haben, ich bin hier einfach nicht zu Hause, ich kann mich hier nicht wohlfühlen, das ist nicht meine Welt. Ich merke hier gleich oder werde sogar von den sehr steifen Kellnern darauf gestoßen, dass ich hier eigentlich nicht hingehöre. Ja, so sind ja die Kellner oft distinguierter als das Publikum, was da anläuft. Das ist eben die entscheidende Frage. Und wenn man da so den Trends Glauben schenken darf, dann ist diese Form von Gastronomie ja eine, die eigentlich vom Aussterben bedroht ist. Und insofern wird man dann eben auch eine Gastronomie haben, wo solche Dinge gar keine Rolle mehr spielen. Das Wissen darum keine Rolle spielt.
Das sozialkulinarische Bollwerk existiert heute, hervorgerufen durch die globalisierte Wirtschaft und die neoliberale Praxis des deregulierten Kapitalismus, nicht mehr. Zumindest nicht in einem Ausmaß, das soziale Duftmarken setzen und Territorien markieren könnte. Zu Bourdieus Zeiten vor 30 Jahren wäre es selbst für mittlere Einkommensklassen ein ziemlicher Luxus gewesen, Räucherlachs, Krabben, Garnelen und exotische Früchte auf dem Tisch zu haben. Aquaplanting, Fischer in der dritten Welt, die für Hungerlöhne arbeiten, und die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion machen dies heute möglich. Distinktion über die Nahrungsgewohnheiten ist zwar immer noch möglich, doch die Unterschiede gerade zwischen Mittel- und Oberklasse sind noch feiner geworden. Und die Konkurrenz ist geblieben, so der Linzer Philosoph Gerhard Fröhlich.
Bourdieu hat ja ganz klar, ich möchte das nennen, die Rüstungsspirale etwa in Bildungsverläufen thematisiert. Bei ihm geht es immer um die Abstände. Und er hat irgendwo sinngemäß zumindest gesagt, wenn ich in der ersten Generation stolz sein kann, dass mein Sohn nicht mehr manuell tätig ist, sondern Volksschullehrer geworden ist, dann müssen die Kinder des Volksschullehrers zumindest Realschullehrer, wenn nicht schon Gymnasiallehrer werden, weil inzwischen die in der Schicht drüber vom Gymnasiallehrer zum Hochschullehrer aufgestiegen sind.
Was den Aufstieg über den Treibriemen des Kulinarischen anbelangt, so lässt sich feststellen, heute herrscht der hybride Konsument vor. Der Banker kauft im gleichen Supermarkt wie der Sachbearbeiter seines Unternehmens. Denn, um in Bourdieus Schema des mehrdimensionalen Raumes zu bleiben, in der einen Ecke befindet sich das exquisite Charolais-Rind, in der anderen das tiefgefrorene Rumpsteak. Die Trennung zwischen oben und unten, ablesbar an den Gewohnheiten und Vorlieben, ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr aufrecht zu erhalten. Die sozialen Grenzen haben sich verschoben, die kulturellen ebenfalls. Für Markus Schröer ist dies kein Widerspruch zur Theorie Pierre Bourdieus.
Er tritt tatsächlich noch an, mit dem wohlfeilen aufklärerischen Impetus zu sagen, die Gesellschaft verschleiert auch vieles dessen, was in ihr passiert. Und die Soziologie hat eigentlich ihre Überlebenschance vor allen Dingen darin zu sehen, dass sie genau diesen Schleier runterreißt und sagt, ich zeige euch mal sehr unbequeme Wahrheiten über die Gesellschaft, so wie sie funktioniert. Und was er da gemacht hat in einzelnen Studien, die berühmteste ist eben La Distinction, also die feinen Unterschiede, ist tatsächlich diese Mixtur aus allen möglichen Methoden, also statistische Methoden, qualitative Methoden, Interviews, auch Bildmaterial heranzuziehen und das immer wieder zu flankieren und anzureichern mit theoretischen Überlegungen. Also immer wieder in die Theorie und dann zurück in die Empirie und umgekehrt. Dieses gegenseitige sich befruchten, was es manchmal schwer macht, ihn zu lesen.
Analysierte Pierre Bourdieu beispielsweise noch die Versuche der Unter- und Mittelklasse, durch den Erwerb kulturellen Kapitals in der Gesellschaft eine wichtigere Rolle zu spielen, scheint es nun so zu sein, dass das obere Drittel dieser Kapitalform dem unteren entgegenkommt. Würde man Bourdieus Theorien lediglich als Werkzeuge verstehen, die unabhängig von der Zeit immer und überall angewendet werden können, wäre dies ein Beweis für die Fehlerhaftigkeit seiner Theoreme. Der Soziologe Markus Schröer hält jedoch dagegen.
Es gibt keine Theorie, die sich komplett aus der Empirie rauszieht, wo man einfach schöne Gebäude malt sozusagen. Und die man nie erprobt an der harten Wirklichkeit, wenn man so will. Aber es gibt auch kein reines Abtauchen in methodische Überlegungen, wo man am Ende eigentlich gar keinen Gegenstand mehr hat, weil man nur noch sich Gedanken darüber macht, wie man noch besser bestimmte Dinge erfragen könnte oder berechnen könnte.
Für Hans-Peter Müller, Soziologieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität, sind Pierre Bourdieus Theorien keine in Stein gemeißelten Wahrheiten. Viel eher eine Aufforderung, weiterzudenken und die Theorie beständig an der Wirklichkeit zu überprüfen.
Er hat Soziologie wirklich als eine Form der praktischen öffentlichen Aufklärung empfunden und sein ganzes Projekt, sein ganzes Lebenswerk kreist eigentlich darum. Was heißt das konkret und in einem Satz? Macht, Herrschafts- und Gewaltverhältnisse genauestens zu studieren und Aufklärung als Aufdeckung zu enthüllen. Also selbst hinter irgendwelchen vornehmen Formeln, vermeintlich benevolenten, wohlwollenden Regelungen zu zeigen, wem nützen sie, wem schaden sie, wer zahlt den Preis dafür und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, Sie können sich vorstellen, wenn man da einmal anfängt, das ist eine Lebensaufgabe.
Mit Sicherheit hätte Bourdieu zunächst staunend vor einem Phänomen gestanden, das in den Nullerjahren des neuen Jahrtausends einsetzte. Grund dafür waren clevere Marketingstrategien, die für einen wahren Boom in Bezug auf Opern und Operettenarien sorgten. Den drei Tenören folgten die jungen Tenöre. Das vorgetragene Repertoire bestand zumeist aus Stücken, die für den Massengeschmack bearbeitet worden waren. Es wäre übertrieben zu behaupten, der Fließbandarbeiter habe dadurch seine Liebe zu Rossini und Mozart entdeckt. Doch das Publikum, das nun in die Konzertsäle ging, hatte sich gleichwohl geändert. Zeigt sich der Versuch, der sogenannten unteren Klassen in der oberen Liga mitzuspielen? Und darüber hinaus, taugt Pierre Bourdieus Theorie als Handlungsanleitung? Für Markus Schröer ist das ein kritischer Punkt im Werk seines französischen Kollegen.
Er hat eigentlich dieses Versprechen und auch diesen ja, diesen Anfang, diesen Zugang zu sagen, so ist er gelesen worden, kritischer Theoretiker, der noch was will, der nicht nur beschreiben, interpretieren will, der auch verändern will. Auf der anderen Seite hat er ein Instrumentarium, das eigentlich immer wieder das Gegenteil behauptet. Ja, und er sagt selber dann in Interviews immer wieder, naja, er würde ja gerne verkünden, dass sich alles schnell ändert und am besten noch zum Besseren, aber dass seine sämtlichen empirischen Studien, die er betrieben hat, ihm eigentlich genau das Gegenteil zeigen würden. Also die ewige Reproduktion ungleicher Verhältnisse, dass sich überhaupt nicht verändern, also kein rasanter sozialer Wandel, sondern die Behäbigkeit und die Zähigkeit von sozialen Verhältnissen.
Die Chancen des Abstiegs sind vielfältiger geworden. Nicht nur das. Der gesamte soziale Marschbefehl hat sich verändert. Ging es vor einigen Jahrzehnten noch darum, die oberen Stockwerke zu erreichen, Ulrich Beck nannte das den Fahrstuhleffekt der Gesellschaft, wird ein Großteil der Energie heute dafür verwendet, nicht abzuschmieren auf der sozialen Rutschbahn. Ende der 1970er Jahre war es nach verlässlichen Statistiken noch über 60% der Menschen möglich, aus einfachen Verhältnissen emporzukommen. Im Turbokapitalismus weht ein anderer Wind, der nach Gerhard Fröhlichs Ansicht Pierre Bourdieus Schichten- und Habitusmodell aushebelt.
Es kommt auch immer darauf an, wie ich Aufstieg messe. Und selbstverständlich kenne ich die Befunde, dass der Aufstieg immer schwieriger wird. Aber dafür gibt es halt ganz neue Computer-Nerds, Software-Nerds und so, die katapultartige Aufstiege hinlegen als Internetunternehmer und so weiter. Das heißt, es gibt immer noch Möglichkeiten, sich hochzuarbeiten und ganz rasant zum Millionär oder Milliardär zu werden. Und das alles ist im Gesamtsystem von Bourdieu nennen, durchaus drin. Das ist ja flexibel.
Für viele Menschen ist es gleichwohl ein manifestes Gefühl, immer wieder von vorne anfangen zu müssen, trotz hoher Beschleunigung nicht von der Stelle zu kommen und ständig in Angst zu leben, dass sich plötzlich alles verändert. Markus Schröer betont in diesem Zusammenhang:
Man ist als Individuum tatsächlich derjenige, der nicht Schuld trägt für sein Schicksal, aber dem tatsächlich zugerechnet wird, was er für Entscheidungen trifft. Und das ist richtig bitter, vorgerechnet zu bekommen, du hast an dem und dem Punkt halt die falsche Entscheidung getroffen, hättest dich halt anders entschieden. Die Folgen davon hast du selber zu tragen. Und das ist fast so eine Art neuer Schicksalsschlag sozusagen, den man da erleiden kann, wenn gesagt wird, das ist kein kollektives Schicksal, das ist auch nichts, was irgendwie gesellschaftlich erklärbar ist, sondern du selber bist es, der hier etwas verbockt und verbaselt hat und du musst auch auf Gedeih und Verderb diese Suppe auslöffeln, die du dir da eingebrockt hast.
Bleibt man bei Pierre Bourdieus Modell des sozialen Raums, so sind enorme Sprünge innerhalb dieses Raums heute vor allem in Richtung Parterre möglich. Die Abstürze sind wesentlich verheerender als zu Zeiten der sozialen Marktwirtschaft mit ihrem sozialen Netz. Das betrifft längst nicht mehr nur die schlecht oder gar nicht ausgebildeten Arbeitnehmer. Bei aller Kritik, die sich an Pierre Bourdieus Denken entzünden kann und teilweise auch angebracht ist, lässt sich eines jedoch sagen. Seine Theorien sind doch heute noch für die Analyse und soziologische Beschreibung hochentwickelter Industriegesellschaften von Nutzen. Pierre Bourdieu ist der wahrscheinlich erste Gesellschaftswissenschaftler der Moderne, der sein Denken sowohl auf theoretische Überlegungen als auch mühselige Arbeit in den Laboren der sozialen Milieus aufbaute. Er verstand sich nie nur als Theoretiker, sondern auch und vor allem als Praktiker.
Nichts ist weniger unschuldig, als den Dingen ihren Lauf zu lassen,
sagte Pierre Bourdieu einmal. Ein Architekt kommender Veränderungen war er nicht. Auf seiner Suche nach Gesetzen und Bewegungsabläufen innerhalb moderner Gesellschaften aber war Pierre Bourdieu brillant.
Sie hörten Feinste Unterschiede. Das Denken des Soziologen Pierre Bourdieu. Eine Sendung von Michael Reitz. Gesprochen haben Margit Maurer und Martin Heidinger. Nächsten Mittwoch gestaltet Katrin Markowski ein Salzburger Nachtstudio zum Thema Erst denken, dann handeln. 12 Fragen an den Historiker Michael Wolfson.